Bevor ich zur Predigt komme, noch kurz, ich habe da ausgelegt ein paar Sachen, vielleicht habt ihr die, falls jemand sie nicht hat. Mission unter Muslimen. Mein Wunsch wäre, dass jeder es mitnimmt als Gedächtnisstütze und mal irgendwo hinlegt, wo er dann das sieht und betet. Mission unter Muslimen ist angefochten. Wirklich geistlich, aber auch politisch, gesellschaftlich angefochten. Wir beten, dass Gott uns Weisheit gibt, aber auch gleichzeitig Mut, es weiterzumachen. Deshalb nimmt es mit zum Gebet. Falls jemand mit Muslimen zu tun hat oder arbeitet zusammen und so weiter, Mut, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber damit er nicht in ein Fettnäpfchen tritt, Grundsätze, 10 Thesen, 10 Hinweise, worauf man achten soll, wenn man mit Muslimen im Gespräch ist oder im Kontakt ist und so weiter. Nimmt es mit, es hilft, wirklich hilft. Und auch fürs Gebet, ich habe so 3 rausgesucht, der Stereo, der türkischsprachige, dann unser Ex, der Paul und Mehrdad aus, die haben unter Deckung alle, Mehrdad aus München. Nimmt die mit auf die Karten, was jemand persönlich auch nochmal zusätzlich unterstützen möchte und beten möchte für diese Leute, kann es gerne tun. Und wir haben 2-mal im Jahr so einen Injil-Vor-Rundbrief. Was so passiert in der Mission unter Muslimen, mehr schaffen es im Moment nicht, vielleicht irgendwann 3-mal im Jahr, von daher ist es nicht so viel, aber wenn jemand es haben möchte, kann sich hier eintragen, vorne eintragen, wo ich es ausgelegt habe, und dann bekommt er per E-Mail dann 2-mal im Jahr etwa Post. Ich möchte heute mit euch mein Herz teilen. Ihr seid so wenige wie eine Familie, kuschelig in der Familie, und da kann man schon mal aus dem Herzen sprechen. Deshalb, es wird persönlich, aber ich spreche und predige zu mir und ihr dürft mithören. Von daher nur mal so viel. Glauben wir, dass Gott heute noch Wunder tun kann? Glauben wir, dass Gott heute noch geistliche Erweckung schenken kann in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Gemeinden? Das ist jetzt kein rhetorischer Satz oder Frage. Es ist eine echte Frage, die ich mir stelle. Und so ein Tag wie gestern ermutigt mich, wir hatten gestern das Thema in der Konferenz, aufwachen, missionarische Power neu entdecken. Und dazu hat Roland Werner, der bekannte Roland Werner, einiges Gutes gesagt. Solche Tage ermutigen mich. Auch ich werde runtergezogen von dem Alltag, von dem, was nicht klappt und verfahrene Situationen und. Aber die Frage lautet an mich, Albert, glaubst du noch eigentlich, dass Gott auch heute noch etwas verändern kann, Erweckung, Erneuerung schenken kann? Nicht irgendwann, nicht nur in vergangenen Zeiten, sondern heute oder morgen, unter uns. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen äußerlich alles haben und innerlich doch leer sind. Unsere Gesellschaft ist geprägt von Unruhe, Orientierungslosigkeit und geistlicher Gleichgültigkeit oder Oberflächlichkeit. Viele kennen den Namen Gottes, aber nicht mehr seine Gegenwart und Kraft. Und auch wir als Christen sind davon nicht geschützt. Man kann Gottesdienste besuchen, mitarbeiten, Lieder singen und dennoch innerlich trocken geworden sein, ausgetrocknet. Deshalb lautet die entscheidende Frage heute nicht, was läuft in der Gesellschaft falsch, sondern was möchte Gott in seinem Volk tun? Spurgeon hat mal den Satz gesagt, wenn Gott etwas verändern will, beginnt er mit seinem Volk, lässt er sein Volk beten. Und deshalb, Erweckung beginnt im Haus Gottes. Sie beginnt dort, wo Menschen sich neu nach Gott ausstrecken, wo Herzen weich werden und wo die Sehnsucht nach seiner Gegenwart wächst. Dazu möchte ich mit euch diesen Hesekiel-Text mal anschauen, genauer anschauen. Das ist schon sehr, sehr befremdender Text. Aber er ist aktuell. Das werden wir merken. Gott sieht Leben, wo wir nur Trockenheit sehen. Des Herrn Hand kam über mich, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine auf dem Feld, und sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Auch Gott stellt eine Frage dem Propheten. Keine rhetorische Frage, eine echte Frage. Mit der Frage will er uns aufrütteln. Uns hinterfragen vielleicht auch. Was für ein Bild. Verfahrene Situation. Ein Tal voller trockener Knochen. Für Israel war diese Vision ein Spiegelbild ihrer eigenen Situation. Das Volk fühlte sich hoffnungslos, zerbrochen und fern von Gott. So ähnlich vielleicht auch wie manchmal bei uns. Manchmal vielleicht schlimmer noch. Eigentlich noch schlimmer. Und gerade in dieser Situation spricht Gott mit dem Propheten. Könnt ihr euch vorstellen, auch wir, wenn wir über in unserer Situation, in unseren Gemeinden, vielleicht wo viel auch immer Streit, Konflikt und so weiter ist, ich bin ja bundesweit unterwegs und kenne viele Gemeinden und so weiter, und dann kommt jemand und spricht von Erneuerung oder Erweckung. Da denken manchmal Leute oder sagen auch manchmal, wenn du wüsstest, was bei uns hier abgeht. Ich weiß nicht, aber Gott weiß es. Und Gott wusste Israel. Und ich sage nochmal, es war noch viel schlimmere Situation in Israel. Und Gott führt Hesekiel mitten hinein. Die hebräische Sprache ist sehr bildhaft. Deshalb spricht Gott auch mit Hesekiel sehr bildhaft. Das prägt das Visuelle, auch merken wir heute. Das Visuelle ist ganz wichtig. Die geistlichen Wahrheiten visuell nochmal darstellen. Und deshalb spricht Gott mit dem Hesekiel so in dieser Sprache. Es soll den Zustand wirklich zeigen, den Zustand Israels. Ich hatte überlegt, ob ich hier Knochen mitbringe und hier ausrolle. Vielleicht nächstes Mal. Unser Land wird immer säkularer. Menschen suchen Sinn, aber oft ohne Gott oder woanders. Ich war jetzt unterwegs, mehrere Stunden aus Hamburg zurück und hatte 5 Stunden Zeit und hörte einen super Podcast aus Radio Horeb. Das ist auch ein christlicher Sender, da gibt es auch sehr viel Katholisches, Evangelisches, aber auch Freikirchliches. Und der Psychotherapeut, christlicher Psychotherapeut, Theologe, Professor, Doktor, sprach davon, 40 Jahre war er Professor, ist jetzt schon, als er interviewt war er schon 87, glaube ich. Er hat ein Leben gelebt, er hat Erfahrung. Und er sagte, viele heute bekommen Depressionen, es gibt verschiedene Depressionen natürlich, aber viele bekommen Depressionen, weil sie orientierungslos sind. Das ist seine Erfahrung, was er herausgefunden hat in seinem Leben. Sinnhaftigkeit im Leben verloren. Sinnhaftigkeit deines Tun, deines Lebens ist verloren. Und das ist ein Grund, warum Menschen auch depressiv werden. Auch wir Christen werden geistlich müde. Ist auch irgendwo normal. Vielleicht trifft dieses Bild heute sogar dein eigenes Herz, mein Herz. Meine Gedanken, deine Gedanken. Vielleicht glaubst du noch, aber die Freude ist kleiner geworden. Gestern hatte ich auf meinem Tisch, mir hat jemand geschenkt, Freude am Dienst. In der Gemeinde, in der Mission, Freude am Dienst. Das wünsche ich mir, wünsche ich euch, Freude am Dienst. Vielleicht betest du, aber ohne Erwartung. Oder bist müde geworden zu erwarten? Bist enttäuscht, frustriert? Ich bete auch für meine Geschwister, 7 davon, die keine Christen sind. Jahre, Jahrzehnte. Und mein Vater betet noch länger. Ich will aber dranbleiben. Vielleicht funktionierst du im Glauben, aber die Leidenschaft ist verloren gegangen. Und genau dort beginnt Gottes Reden. Mit Hesekiel war es nicht anders. Und Gott stellt die Frage, Hesekiel: Meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Das ist ja eine Provokation von Gott. Menschlich gibt es darauf nur eine Antwort, menschlich gesprochen. Nein, Tod ist Tod. Doch Hesekiel antwortet anders. Er antwortet nicht oberflächlich, irgendwie überschäumend, ja, ich glaube. Auch das ist vielleicht nicht ganz passend. Wenn du im Herzen eigentlich nicht glaubst, dann sag's auch so. Aber er sagt: Herr, du weißt es. Finde ich super ehrliche Antwort. Ich weiß es nicht wirklich. Aber du weißt es. Was für ein Ausdruck des Glaubens. Du weißt es, du kannst es. Herr, ich sehe keinen Weg. Aber du bist Gott, nicht ich. Und genau hier beginnt die Erweckung, Erweckung des Glaubens, des persönlichen Glaubens. Nicht dort, wo wir auf unsere Möglichkeit schauen, sondern dort, wo wir auf Gottes Möglichkeiten schauen und rechnen. Vielleicht schaust du auf deine Familie und denkst, da wird sich nie was ändern. Auf deine Kinder oder Enkelkinder oder Nichten, Neffen, Geschwister, wie bei mir auch ein Sohn, für den wir beten, auch lange Zeit. Bei mir ist die Leidenschaft für Jesus verloren gegangen. Vielleicht ist der Satz ganz wichtig, neu zu beten. Jesus, du weißt es. Oder du fragst dich, kann Gott unser Land überhaupt noch verändern? Deutschland? Die Regierung, die Gesellschaft, die Medien? Glaubst du, dass ihr Leben, dass ich Leben schaffen kann, wo alles tot erscheint? Erweckung beginnt mit Gottes Wort. Gott sagt zu Propheten: Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. Gott zeigt Hesekiel nicht nur den Zustand. Er gibt ihnen einen Auftrag gleichzeitig. Rede mein Wort in die Trockenheit hinein, sagt Gott dem Propheten. Das überrascht. Gott hätte die Gebeine mit einem einzigen Wort lebendig machen können. Doch er entscheidet sich, durch sein gesprochenes Wort zu handeln. Und zwar, dass der Hesekiel das macht. Das zeigt ein wichtiges Prinzip. Jede geistliche Erneuerung beginnt mit Gottes Wort. Nicht mit guter Unterhaltung, nicht mit neuen Methoden, nicht mit menschlicher Begeisterung, sondern mit dem lebendigen Wort Gottes. Der Hebräerbrief sagt, und das trifft mich oft, dieser Text ist herausfordernd, aber zugleich auch ermutigend. Hebräer 4,12: Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Gottes Wort deckt auf. Es richtet auf, aber auch. Es tröstet. Es überführt. Es heilt. Es schenkt neues Leben. Darum brauchen wir heute nicht zuerst neue Programme. Wir brauchen Menschen, die Gottes Wort wieder lieben. Auch gestern hat Roland Werner davon gesprochen. Eigentlich banale alte Weisheiten. Aber wir sind heute vielleicht noch mehr herausgefordert, neu Gottes Wort zu lieben. Wir brauchen Offenheit, dass das Wort Gottes uns korrigiert neu. Wir wollen uns neu unter seine Autorität stellen. Ich hatte ein Seminar besucht, Geistlich Leiten hieß das Seminar. Und der Redner, das ist Heinrich Christian Rust, der ist der Pastor aus Braunschweig, Baptistenpastor aus Braunschweig, der eine 1000-Mann-Gemeinde, eine der größten Baptistengemeinden in Deutschland, geleitet hat. Die Friedenskirche in Braunschweig. Er begann das Seminar mit, nahm Bibel, legte sie auf den Kopf und sagte, wir wollen das Erste, was wir lernen, die Autorität des Wortes Gottes. Wir wollen unter dem Wort Gottes leben und arbeiten, handeln und denken und nicht das Wort Gottes daneben irgendwo liegt oder hinten oder als Sachbuch irgendwo hier ist, sondern unter dem Wort Gottes. Und ihr merkt, das hat mich tief beeindruckt. Das hat mich tief beeindruckt. Diese Frage, denn genau darin liegt oft der Unterschied. Nicht, ob wir eine Bibel besitzen, sondern ob Gottes Wort unser Denken, unser Entscheiden, unser Leben prägt. Hesekiel gehorcht. Und es geschieht Erstaunliches. Auch wenn das Wort Gottes zu Hesekiel völlig gegen Hesekiel war eigentlich. Er dachte, was soll das? Er macht den Schritt des Gehorsams. Ist auch ganz wichtig heute. Neu auf Gott hören und gehorchen. Meistens, wenn Gott spricht zu uns ins Herz, ist das nicht das, was wir uns vorstellen oder erwarten oder denken oder gedacht haben. Da rauschte es und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein, Vers 7. Plötzlich kommt Bewegung. Chaos wird zur Ordnung. Aus einzelnen Knochen entsteht wieder ein Körper. So handelt Gott bis heute. Er bringt Ordnung in das, wo was zerbrochen ist, wo Unordnung ist. Er heilt Beziehungen, er richtet Menschen wieder auf durch sein Wort. Er schenkt neue Hoffnung, egal ob du 5 Jahre im Glauben bist oder 70 Jahre im Glauben bist oder 40 oder wer auch immer. Unser Glaube ist ja, so geht es ja immer wieder. Doch der Text sagt anschließend einen entscheidenden Satz. Es war aber noch kein Odem in ihnen, in diesen Knochen. Die Form war da, aber da fehlte noch das Leben. Und genau damit kommen wir zum entscheidenden Wendepunkt dieser Geschichte. Religiöse Form genügt nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist. Gerade haben wir gelesen, es war aber noch kein Odem, kein Leben. Das ist einer der wichtigsten Sätze dieser Vision. Die Knochen sind zusammengefügt, Sehnen und Fleisch sind entstanden, äußerlich ist alles wieder vollständig. Und doch fehlt das Entscheidende, das Leben. Ist das nicht auch eine ernste Warnung für uns vielleicht heute? Es ist möglich, dass eine Gemeinde gut organisiert ist und trotzdem geistlich kraftlos bleibt. Es ist möglich, regelmäßig Gottesdienste zu besuchen, in der Gemeinde mitzuarbeiten und dennoch innerlich weit von Gott entfernt zu sein. Es ist sogar möglich, die richtigen theologischen Antworten zu kennen und doch die erste Liebe zu Jesus verloren zu haben. Form allein macht nicht lebendig. Deshalb bleibt Gott nicht bei Vers 8 stehen. Weissage zum Odem: Komm, Odem, von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und Ezekiel gehorcht. Er tut auch diesen unmöglichen Schritt, also menschlich unmöglichen Schritt. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Hier erreicht die Vision ihren Höhepunkt. Das hebräische Wort für Odem bedeutet ja zugleich Geist, Atem und Wind. Gott macht deutlich, wirkliches geistliches Leben kommt allein durch den Heiligen Geist. Die Form allein, die Organisation, die Struktur, das Konzept und vieles andere mehr reicht nicht. Darum brauchen wir heute nicht zuerst bessere Konzepte oder modernere Technik. Das brauchen wir, keine Frage, aber nicht zuerst. Und nicht darauf sollten wir Fokus legen. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Er allein macht tote Herzen lebendig. Er allein schenkt neue Liebe zu Jesus. Er allein entzündet neu die Freude am Wort Gottes. Er allein verändert Menschen von innen. Und das ist ja auch zugleich eine Entlastung für uns. Wir haben in der Mission eine Arbeitsgruppe, die heißt Geist geleitet. Einer hörte davon, sagte, alle sollen Geist geleitet sein. Warum denn eine Arbeitsgruppe? Und diese Arbeitsgruppe, ich bin dabei auch in dieser Gruppe, haben die Aufgabe, das geistige Leben in die Allianzmission zu fördern. Ist auch komisch, ne? Missionare, wir müssen geistliches Leben haben, aber auch Missionare brauchen an der Stelle Förderung, Unterstützung, Ermutigung, Herausforderung. Und unsere Aufgabe ist, in der Mission, in unseren Treffen, in unseren Sitzungen, überall, dass wir das geistige Leben fördern. Man kann ganz schnell ins Professionelle kommen, ins Fachliche kommen, diesen Tool noch und dieses Werkzeug noch und dann noch Konzept und dann noch Strategie. Aber wo ist das Geistliche? Wo ist der Geist Gottes? Und wir haben zum ersten Mal live, wir treffen uns alle paar Monate als Arbeitsgruppe online, weil ich bin aus Deutschland, eine Missionarin ist aus Philippinen, einer aus Spanien, einer aus Österreich, Kambodscha, wir sind eine Arbeitsgruppe von 5 Leuten. Wir treffen uns online und zum ersten Mal haben wir uns live getroffen, 2,5 Tage. Und ich dachte, was machen wir jetzt? 2,5 Tage, was machen wir? Beten? Ganzen Tag? Nach 2,5 Tagen, das war Highlight. Das war Höhepunkt im Leben. Wir brauchen Zeit. Und anschließend war ich in Armenien für ein paar Tage, um einen russischen Missionar zu treffen in Armenien, weil ich nach Russland nicht kann. Und er sagte auch, die Gemeinde Armenien erlebt im Moment so einen Umbruch und eine Erweckung in Armenien. Und die sind dreimal am Tag, kommen verschiedene Leute in die Gemeinde und beten und suchen das Angesicht Gottes. Zweckfrei. Suchen das Angesicht Gottes. Ich habe jetzt keine Zeit dafür, das aber der hat mich auch nochmal getroffen. Wann habe ich letztes Mal das Angesicht Gottes gesucht? Nicht beten für Bitte. Da sind wir stark. Auch im Danken sogar sind wir stark. Aber haben wir auch gerade gesungen. In der Heiligkeit Gottes zu sein, in der Nähe Gottes zu sein, von ihm verändert zu sein, das braucht Zeit. Wir können uns das nicht ersparen. Es braucht Zeit. Auch dieser Professor, dieser 87-Jährige, der über diese Psychotherapeut, hat auch übrigens in seinem Podcast gesagt, wir können uns nicht ersparen, wir brauchen Zeit mit Gott. Zeit mit Gottes Wort. Viel Zeit. Und jemand sagte, ein Zitat, wenn wir arbeiten, arbeiten wir. Wenn wir beten, arbeitet Gott. Und das haben wir als Arbeitsgruppe erlebt und ein Stück irgendwo auch Glauben gestärkt bekommen. Wenn wir Zeit uns nehmen fürs Gebet, wird Gott wirken. Und ich merke jetzt schon, nach diesen 2 Tagen, da wo ich nichts tun kann, plötzlich spricht Gott Menschen an. Gott wirkt. Das ist auch gewissermaßen neue Erfahrung auch oder wieder neue Erfahrung. Und davon, genau davon spricht Hesekiel hier. Das Entscheidende kann nur Gott schenken. Aber unsere entscheidende Aufgabe ist, Gott zu bitten darum, um den Heiligen Geist. Wir können den Boden vorbereiten, aber das Feuer muss vom Himmel kommen. Deshalb ist Erweckung niemals ein menschliches Produkt. Sie ist immer ein Geschenk der Gnade Gottes. Der Weg zur geistlichen Erneuerung. Wie antworten wir nun auf Gottes Ruf? Die Bibel gibt darauf eine klare Antwort. 2. Chroniker 7,14 lesen wir: Wenn mein Volk, über das meinen Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Dieser Vers richtet sich nicht zuerst an die Welt, nicht an Politiker, nicht an die Gesellschaft, nicht an die Medien, sondern an Gottes Volk. Das sind wir. Erweckung beginnt immer bei denen, die zu Gott gehören. Der erste Schritt heißt, demütigt euch. Auch darüber haben wir gesprochen in der Arbeitsgruppe, geistlich leiten. Und Jakobus 4, wenn ihr das liest, das hat uns umgehauen. Wer spricht schon heute über Jakobus 4? Schaut mal euch zu Hause heute an. Demütigt euch, das ist doch unpopulär heute. Was heißt das? Demut bedeutet ehrlich vor Gott werden. Demut bedeutet ehrlicher vor Gott werden. Nicht länger die Schuld nur bei anderen suchen. Nicht sagen, die Gesellschaft müsste sich ändern, sondern zu beten: Herr, beginne bei mir. Demut erkennt, ohne dich kann ich mein Herz nicht erneuern. Ohne dich bleibt mein Glaube kraftlos. Und dann sagt Gott: Betet und sucht mein Angesicht. Sucht meine Nähe. Das heißt, wir müssen uns aufmachen. Gott ist ja da, aber wir müssen uns aufmachen dahin. Das ist mehr als nur bitten. Wie ich schon sagte, das ist die Nähe Gottes, Gottes Angesicht suchen. Und jemand betete: Herr, hilf mir, mit dir im Gebet zu sein, zweckfrei, ohne zu bitten irgendwas. Viele unserer Gebete kreisen verständlicherweise um viele unserer Sorgen. Doch Gott lädt uns ein, noch tiefer zu gehen, nicht nur zu fragen: Herr, hilf mir, sondern: Herr, ich sehne mich nach dir. Als ich über Erneuerung und Erweckung in der Allianzmission sprach, sagte ein Kollege: Albert, vielleicht sollten wir anfangen, bevor es zur Erweckung und Erneuerung, haben wir Sehnsucht danach überhaupt? Wenn wir keine Sehnsucht danach haben, dann können wir von der Erweckung nicht sprechen. Erweckung entsteht dort, wo Menschen Gottes Gegenwart mehr suchen als seine Geschenke. Erweckung entsteht dort, wo Menschen Gottes Gegenwart mehr suchen als seine Gottes Geschenke. Wo Christen neu Hunger nach ihm bekommen, wo Gemeinden nicht zufrieden sind mit einem geistlichen Alltag ohne Leidenschaft. Erweckung wird im Gebet geboren. Nächste, Buße. Auch das ist in der katholischen Kirche eigentlich eine sehr gute Einrichtung. Buße, Gebet. Aber es ist entgleist, es ist entstellt worden. Aber Buße ist eigentlich unser täglich Brot, unser Bestandteil des Christseins, Buße. Gott ruft zur Umkehr. Buße bedeutet mehr als nur Reue. Buße bedeutet Richtungswechsel. Ich wende mich von dem ab, was Gott traurig macht, und wende mich neu ihm zu. Vielleicht ist es mein Stolz oder meine Arroganz, meine Überheblichkeit oder meine Gleichgültigkeit, vielleicht Bitterkeit, vielleicht ein Christsein, das äußerlich funktioniert, aber innerlich erkaltet, trocken ist. Buße tut manchmal weh, aber sie ist niemals Gottes Strafe. Buße kann wehtun, ist in Ordnung, richtig so. Aber es ist niemals Gottes Strafe, sondern es ist Gottes Weg zur Heilung. Unsere persönliche Heilung, gemeine Heilung, wie auch immer. Und dann folgt wunderbare Verheißung. Gott sagt, ich will hören, ich will vergeben, ich will heilen. Was für eine Zusage. Unser Versagen muss nicht das letzte Wort haben, wo Menschen sich Gott neu zuwenden, begegnen ihnen seine Gnade. Das ist die Antwort Gottes auf unsere Buße, auf unsere Demut. Deshalb gibt es immer, immer Hoffnung. Nicht, weil wir stark wären, sondern weil Gott barmherzig ist. Gott verheißt, seinen Geist auf das Durstige auszugießen. Nach dem Ruf zur Demut, zum Gebet und zur Umkehr endet Gottes Reden nicht mit einer Forderung, sondern mit einer wunderbaren Verheißung. Das ist immer wichtig, dass wir wissen, dass wir nicht bei Buße stecken bleiben oder bei Demut oder bei Erkenntnis unserer Situationen, sondern die Perspektive ist immer, Gott schenkt uns das lebendige Wasser. Jesaja schreibt, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen, meinen Segen auf dein Nachkommen. Gott sagt nicht, ich gieße meinen Geist auf die Starken. Ganz wichtig. Oder auf diejenigen, die alles im Griff haben. Er sagt, auf das Durstige. Auf die Sehnsüchtigen. Auf die, die verstehen, mein Glaube ist trocken geworden oder trockener zumindest. Das ist die Voraussetzung. Nicht Perfektion, nicht Leistung, nicht fromme Fassade, sondern ein Herz, das ehrlich sagen kann, Herr, ich brauche dich. Du weißt, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Nicht wie trocken ist unsere Gesellschaft, wollen wir fragen, sondern wie durstig bin ich selbst? Sehne ich mich nach Gottes Gegenwart oder habe ich mich an einen Glauben gewöhnt, der zwar richtig ist, aber nicht mehr lebendig? Er sprudelt nicht. Gestern traf ich Leute, auch Ex-Muslime, wenn du mit denen sprichst, die Augen leuchten, das Gesicht leuchtet, die brauchen gar nicht mehr reden, wenn du die anhörst, wie sie über ihren Glauben sprechen und so weiter, die leuchten. Und dann fragen die Leute, wieso leuchtest du? Es gibt ja keinen Grund hier. Was freust du dich? Wieso leuchten deine Augen? Wo Sehnsucht ist, da begegnet er uns. Wo Menschen ihre Bedürftigkeit erkennen, da schenkt er seinen Geist. Und das macht Mut. Denn Erweckung beginnt nicht mit starken Menschen. Sie beginnt mit hungrigen Herzen. Jesus selbst ist die Quelle lebendigen Wassers. Alle Verheißungen des Alten Testaments führen schließlich zu einer Person. Und da kommen wir in unser Neues Testament und unser Leben heute, Evangelium. Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich sehne mich danach. Ihr könnt euch erinnern, ich habe gesagt, ich predige heute zu mir. Nur ihr dürft mithören. Es ist wirklich so. Ich versuche mein Herz zu teilen. Ich sehne mich danach und ich will mich danach sehnen. Vielleicht braucht es noch Jahre, bis eine erweckliche Bewegung entsteht, in Eversbach, in Mademüll oder in Deutschland, wer auch immer. Aber ich will diese Sehnsucht haben. Was für eine Einladung. Jesus sagt nicht, kommt erst, wenn euer Leben in Ordnung gebracht ist. Er sagt nicht, beweist zuerst, dass ihr würdig seid. Er sagt schlicht, komm, jetzt komm. Das ist das Herzstück jeder Erweckung. Nicht eine besondere Veranstaltung, nicht eine außergewöhnliche Stimmung, nicht ein berühmter Prediger, sondern Menschen kommen neu zu Jesus. Christen kommen neu zu Jesus. Und sie hören neu, versuchen neu auf seine Stimme zu hören. Sie versuchen neu zu vertrauen. Sie lassen sich von ihm neu erfüllen. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Jesus sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer von Jesus erfüllt wird, bleibt nicht nur selbst gesegnet. Er wird zum Segen für andere. Dann verändert es Gottes Familie. Dann verändert es die Gemeinde. Dann werden Menschen aufmerksam und fragen, was ist das für eine Hoffnung, die ihr habt? Warum leuchtet ihr? Warum freut ihr euch? Warum seid ihr so ausgelassen? So wirkt Gott bis heute, nicht nur vor 2000 Jahren. Was bedeutet das für uns? Ich möchte noch euch drei Schritte vorschlagen. Erstens, seien wir ehrlich vor Gott. Vielleicht ist unser Herz trockener geworden, als wir es uns eingestehen möchten. Vielleicht ist die Freude an Jesus kleiner geworden, vielleicht fehlt uns die Sehnsucht nach seiner Gegenwart, nach der Suche nach ihm. Nicht um uns anzuklagen, sondern weil er heilen möchte. Wollen wir neue Erfahrungen machen mit ihm? Wollen wir demütig sein, ehrlich sein vor Gott? Zweiter Schritt, Gott neu suchen. Bitten wir ihn um Demut. Bitten wir ihn um ein neues Verlangen nach seinem Wort. Bitten wir, sagen wir, ich habe es nicht. Also ich bete so. Herr, manchmal habe ich das, manchmal weniger. Lass es brennen in mir, diese Sehnsucht. Lass es brennen in mir. Bitten wir ihn um einen Geist des Gebets. Auch wie in einer Allianzmission, wir Missionare sagen uns gegenseitig, Junge oder Mädchen, ich glaube, wir haben uns verrannt. Wir haben uns verrannt in verschiedenen, in tausend irgendwelche Konzepten oder Treffen, Meetings und was weiß ich was alles. Wir haben uns verrannt. Wir hatten vor kurzem ein Treffen mit Afrikanern gehabt und dann sagt der Afrikaner anschließend, es ging um Gemeindegründung in Deutschland, sagt der Afrikaner, kommt mal zu uns, wir werden erstmal zwei Tage beten, fasten und dann kommen wir ins Gespräch über die Arbeit selbst, Dienst. Er sagt das so natürlich, so selbstverständlich. Und wir hören zu, meint er es ernst? Erstmal zwei Tage nichts tun? Zwei Tage nichts tun. Ich muss ehrlich sagen, auch ich, wenn ich bete, habe ich das Gefühl manchmal, ich tue nichts, ist passiv. Aber diese zwei Tage in dieser Arbeitsgruppe, 2,5 Tage mit Gebet, intensivem Gebet, haben mir bestätigt, was ich schon vor längerer Zeit mal gelesen habe. Gebet ist eine Arbeit des Herzens. Es ist echt eine Arbeit. Und die wesentliche Arbeit. Gebet ist anstrengend. Und wir haben auch gelernt, ringen im Gebet, wie der Jakobus, ne, in Israel. Jakob, der Patriarch, hat gekämpft. Wann hast du letzte Mal gerungen im Gebet? Nicht 5 Minuten, vielleicht halbe Stunde, Stunde, zwei. Gerungen im Gebet, weil im Gebet, in dem Ringen, passiert sehr viel mit unserem Herzen. Gebet nicht als Beilage, sondern als Grundlage. Das ist mein Eindruck bei mir im Leben. Grundlage ist mein Tun, mein Arbeiten, organisieren, machen und so weiter. Und Beilage ist Gebet. Mein Ziel ist, dass Gebet Grundlage wird. Das andere ist Beilage. Konkret was tun. Weil ohne Grundlage Gebet läuft es ins Leere. Es läuft ins Leere. Oder passiert wenig. Und die dritte, letzte, sorry, dass ich heute ein bisschen länger mache. Erwarten wir Großes von Gott. Wenn wir das tun, die ersten zwei Schritte, dann wächst in uns die Erwartung vom Großen. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil er groß ist. Er kann kalte Herzen neu entzünden, auch in unseren Familien. Und ich vertraue eines Tages auch bei meinem Sohn, bei meinen Geschwistern. Er kann kalte Herzen neu entzünden, er kann Ehen heilen. Er kann Jugendliche und Kinder berühren. Er kann Menschen retten, die heute noch nichts von ihm wissen wollen. Er kann Mut geben, Neues starten. Er kann Gemeinden erneuern, er kann auch heute noch geistliche Erweckung schenken. Die entscheidende Frage ist nicht, kann Gott das? Sondern haben wir die Sehnsucht danach? Und ich schließe, Gott hat uns nicht berufen, uns mit geistlicher Trockenheit abzufinden. Sondern er hat uns berufen, Sehnsucht zu haben. Und ich bete ein Gebet, ein einfaches, ehrliches Gebet. Und ich darf euch bitten, mitzubeten, einfach. Herr, beginne bei mir. Erneuere mein Herz. Hilf mir, demütig zu sein, auszusprechen, wo wirklich ich stehe. Offenbare mein Herz in jeden Winkel meines Herzens, meine Denkweise. Vergib mir, wo ich lau geworden bin. Schenke mir neue Liebe zu deinem Wort. Lehre mich wieder, ehrlich zu beten. Fülle mich neu mit deinem Heiligen Geist und gebrauche mich, damit auch andere erkennen, Jesus lebt. Er lebt in mir. Herr, hilf mir zu glauben, was wir gerade gelesen, gehört haben, dass du Totes auferwecken kannst, Chaos in Ordnung bringen kannst, Beziehungen heilen kannst. Herr, hilf mir es zu glauben. Gib mir die Sehnsucht danach. Amen. Und ich lade euch ein, es wird jetzt ein Lied abgespielt, wir kennen das so nicht, aber sehr, sehr eindrucksvolles Lied, was mich sehr betroffen gemacht hat und berührt hat. Einfach Augen schließen oder wie auch immer vor Ort sitzen und sich anhören, das Lied, was jetzt abgespielt wird. Betend vielleicht.